Informatik für die moderne Hausfrau. Der Podcast von, mit und über Frauen in der Informatik mit Lea Schönberger. Herzlich willkommen zur vierten Hintergrundfolge von Informatik für die moderne Hausfrau. Schön, dass ihr reinhört. Im Interview haben Sandra Ma und ich über verschiedene Gefahren gesprochen, die ein Risiko für die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität von Daten darstellen können. Wenn ihr nicht wisst, was das bedeutet, dann fangt doch am besten mit der Interviewfolge an. Da haben wir auch besprochen, wie die Disziplin der Informationssicherheit versucht, dafür zu sorgen, dass eben diese drei Kriterien erfüllt und unsere Daten sicher sind. Wir haben auch erwähnt, dass HackerInnen Sicherheitslücken ausnutzen und sich so Zugang zu Systemen verschaffen können. Also zum Beispiel zu Systemen von Hochschulen, zu kritischer Infrastruktur oder auch zu euren Privatrechnern. Aber was bedeutet das eigentlich, eine Sicherheitslücke ausnutzen? Was genau tun HackerInnen, wenn sie ein System angreifen? Das wollen wir uns in dieser Folge ein bisschen ausführlicher anschauen. In Nachrichten, Reportagen und Filmen werden HackerInnen häufig als männlich gelesene Personen mit schwarzen Kapuzenpullis dargestellt, die auf ihren Tastaturen herumtippen, während kryptische Dinge auf irgendwelchen Bildschirmen angezeigt werden und die grundsätzlich böse oder profitorientiert sind. Solche Menschen gibt es sicherlich, wahrscheinlich auch gar nicht mal so wenige, aber diese Darstellung ist natürlich nicht repräsentativ für alle Menschen, die sich entweder selbst als HackerInnen bezeichnen oder die diese Zuschreibung von anderen Personen erhalten. Was ist also überhaupt eine Hackerin? In der Grundbedeutung beschreibt das Wort eine Person, die mit Technik experimentiert, die Dinge, nicht notwendigerweise technische, zweckentfremdet und kreativ nutzt. Man kennt ja zum Beispiel auch den Ausdruck Lifehack, da steckt im Grunde derselbe Spirit hinter, man löst nämlich ein alltägliches Problem auf kreative oder unkonventionelle Weise. Meistens wird der Begriff allerdings im negativen Sinne verwendet, also in Bezug auf Menschen, die illegal in Systeme aller Art einbrechen und Schaden anrichten. Ganz so leicht sollte man es sich aber nicht machen, denn nicht alle HackerInnen sind per se böse und haben kriminelle Absichten. Tatsächlich unterscheidet man mehrere Typen von HackerInnen, nämlich die sogenannten Black Hat, White Hat und Grey Hat HackerInnen. Black Hat HackerInnen sind quasi die Bösen. Also die Art von HackerInnen, die ohne Rücksicht auf Gesetze und ethische Richtlinien handeln, also zum Beispiel Daten stehlen, löschen oder verschlüsseln und sich oder anderen mit ihren Aktivitäten einen Vorteil verschaffen wollen. Das kann schlicht und einfach Geld sein, an das sie gelangen wollen, aber auch Ziele wie Desinformation, politische Einflussnahme oder das Lahmlegen von Infrastruktur können hier eine Rolle spielen. Stichwort hybride Kriegsführung. White Hat HackerInnen im Gegenteil sind quasi die Guten. Sie brechen zwar auch in Systeme ein, aber mit der Absicht, Sicherheitslücken aufzudecken und zu ihrer Behebung beizutragen. Dafür werden sie in der Regel von Unternehmen beauftragt und bezahlt, die möchten, dass ihre Software vor der Veröffentlichung ausgiebig von Profis getestet wird, sodass gegebenenfalls noch nachgebessert werden kann. Grey Hat HackerInnen sind so ein Mittelding zwischen den anderen beiden Kategorien und lassen sich nicht richtig einordnen. Es werden immer wieder Sicherheitslücken von Grey Hat HackerInnen aufgedeckt und gemeldet. Im Gegensatz zu den White Hat HackerInnen werden sie allerdings gar nicht beauftragt und haben entsprechend auch keine Erlaubnis erhalten, in die entsprechenden Systeme einzudringen. Man könnte also sagen, ihre Motivation ist eigentlich eine positive, aber ihr Vorgehen nicht unbedingt immer legal. Was sind denn jetzt aber Sicherheitslücken und wie wird so eine Sicherheitslücke von HackerInnen gefunden? Sicherheitslücken sind ganz einfach Schwachstellen in Software, in Systemen oder in Netzwerken, die gefährlich sind, wenn sie entdeckt werden. Das kann man sich im übertragenen Sinne so vorstellen, wenn man ein System mit einem Haus vergleicht und eine HackerIn mit einer Einbrecherin, die in dieses Haus reingelangen möchte, dann kann eine Sicherheitslücke zum Beispiel ein geöffnetes Fenster sein, eine unverschlossene Seitentür oder ein Garagentor, bei dem zufällig jemand feststellt, dass es sich mit einer Universalfernbedienung öffnen lässt. In einem echten System können das zum Beispiel Bugs sein, also ungeplantes und inkorrektes Verhalten von Software, Programmierfehler oder irgendwelche fehlerhaften Einstellungen aller Art. Wegen der hohen Komplexität, die viele Systeme heutzutage haben, lässt es sich nicht immer vermeiden, dass sowas nicht bemerkt wird oder dass bestimmte Spezialfälle nicht getestet wurden, einfach weil niemand auf die Idee kam, sodass immer mal wieder Sicherheitslücken entdeckt werden, die dann von den HerstellerInnen geschlossen werden. Dafür gibt es übrigens Updates und darum ist es auch so wichtig, dass man die möglichst direkt macht und nicht aufschiebt. Sandra hat im Interview schon erklärt, warum prinzipiell alle Menschen für HackerInnen interessant sind. Nämlich, weil in der Regel alle von uns über ein Konto und über Geld verfügen. Und hier gilt, Kleinvieh macht auch Mist. Dass so ziemlich alle eure Geräte ein potenzielles Ziel darstellen, das hat aber auch mit den Methoden zu tun, die HackerInnen einsetzen. Abhängig von der Motivation einer Hackerin sucht sie sich nämlich nicht notwendigerweise ein bestimmtes System aus, das sie angreifen möchte. Stattdessen kommen auch Tools zum Einsatz, mit denen innerhalb eines Netzwerks, also zum Beispiel innerhalb eines öffentlichen WLAN-Netzes, automatisiert nach TeilnehmerInnen mit bestimmten Schwachstellen gesucht wird. Zum Beispiel mit offenen Ports, die nicht ausreichend geschützt sind, etwa durch falsche Einstellungen. Also Ports, das sind quasi Kommunikationsschnittstellen des Geräts, von denen allerdings die meisten NutzerInnen nicht mal wissen, dass sie überhaupt existieren. TeilnehmerInnen meint hier übrigens einfach ein Gerät, das mit dem WLAN verbunden ist. Mehr dazu bzw. zu Netzwerken im Allgemeinen könnt ihr in Folge 3 nachhören. Wenn wir übrigens das automatisierte Suchen nach einem geeigneten Ziel wieder auf unser Beispiel mit dem Haus übertragen, könnte man sagen, eine Einbrecherin läuft durch eine Straße und schaut sich der Reihe nach die Häuser an, bis sie ein geeignetes bzw. ein schlecht gesichertes Ziel gefunden hat. Um gezielt nach Sicherheitslücken suchen zu können, muss man die natürlich kennen. Dazu nutzen HackerInnen unter anderem Datenbanken, die Informationen über bekannte Sicherheitslücken enthalten. Von solchen Datenbanken gibt es einige, die sind zum Teil sogar ganz öffentlich zugänglich, denn Sinn und Zweck so einer Datenbank ist es, Sicherheitslücken zu sammeln und zu dokumentieren, damit sie geschlossen werden können, beziehungsweise damit zuständige Menschen entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen können. Eine bekannte Datenbank ist zum Beispiel die CVE-Datenbank der US-amerikanischen National Cybersecurity FFRDC oder die NVD-Datenbank des US-amerikanischen National Institute of Standards and Technology. Anstatt automatisiert nach einem System mit einer bekannten Sicherheitslücke zu suchen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit für ein bestimmtes System, das eine Hackerin sich ausgesucht hat, nach einer neuen Sicherheitslücke bzw. einer neuen Angriffsmöglichkeit zu suchen, die bislang noch nicht dokumentiert ist. Wenn ein solcher Angriff durchgeführt wird, den es so noch nicht gab oder der so noch nicht bekannt ist, dann spricht man von einem sogenannten Zero-Day-Exploit. Dafür gibt es dann aber noch keine fertigen Tools oder Automatisierungen, sondern da ist sehr viel Ausprobieren und Experimentieren gefragt und natürlich auch sehr viel Wissen und sehr fundierte Kenntnisse in verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel in Bezug darauf, wie Netzwerke oder Betriebssysteme funktionieren und natürlich braucht es auch entsprechende Programmierkenntnisse. Je nachdem, was HackerInnen genau vorhaben, gibt es verschiedene Herangehensweisen, um neue Sicherheitslücken zu finden. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel das sogenannte Reverse Engineering von Software. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, dass ein Programm quasi auseinandergenommen wird und man sich den Programmiercode anschaut, also um nachzuvollziehen, wie genau das Programm funktioniert. Um eine Sicherheitslücke tatsächlich auszunutzen, schreiben HackerInnen meistens im Grunde einfach ein Programm, mit dem sie dann in das System gelangen oder im System die gewünschten Aktionen durchführen und dabei idealerweise auch nicht entdeckt werden. So könnte eine Hackerin etwa Schadcode auf dem System hinterlegen, der entweder sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt oder zu bestimmten Anlässen aktiv wird, zum Beispiel um Daten zu verschlüsseln oder um neuen Schadcode heimlich in E-Mail-Anhänge einzufügen und so weiter. Das ist jetzt natürlich stark vereinfacht, aber vom Prinzip her kann man sich das so vorstellen. Wenn HackerInnen sich die ganze, ich sag mal, technische Arbeit nicht machen wollen, dann gibt's natürlich auch noch andere Möglichkeiten, die alle von uns kennen und die man mit dem Begriff Social Engineering zusammenfassen kann. Die bekannteste Taktik ist das sogenannte Phishing, mit dem HackerInnen durch gefälschte Mails oder Webseiten an Zugangsdaten von NutzerInnen gelangen möchten. Teilweise ist dieses Vorgehen extrem ausgereift und die Phishing-Versuche sehr stark personalisiert, was auch daran liegt, dass viele von uns, mich eingeschlossen, sehr viel über sich selbst im Internet preisgeben. Und diese Daten können natürlich auch entsprechend missbraucht werden. Teilweise versuchen HackerInnen auch, durch Anrufe, in denen sie sich als Support-MitarbeiterInnen ausgeben, an Zugangsdaten und Passwörter zu gelangen. Hier sollte man grundsätzlich vorsichtig und skeptisch sein. Keine seriöse Person würde am Telefon nach einem Passwort fragen. Eine andere Taktik ist es, USB-Sticks mit Schadcode an öffentlichen oder ausgewählten Orten zu platzieren und darauf zu hoffen, dass neugierige Menschen sie in ihre Geräte stecken. Auch wenn ihr sicher alle vorbildlich neue Geräte von euren Antivirenprogrammen etc. prüfen lasst, hilft euch das in diesem Fall trotzdem nicht immer. Durch einige Tricks kann sich zum Beispiel ein USB-Stick als Tastatur ausgeben und unmittelbar nach dem Einstöpseln quasi im Hintergrund Befehle eingeben. Also Vorsicht bei gefundenen Speichermedien. Wir konnten in dieser Folge natürlich nur an der Oberfläche kratzen, aber ich bin zuversichtlich, dass ihr euch beim nächsten Mal, wenn ihr etwas von Sicherheitslücken und HackerInnen hört oder lest, ein kleines bisschen mehr darunter vorstellen könnt. Jedenfalls mehr als nur Menschen mit Kapuzenpullis. Wir werden in einer späteren Folge nochmal etwas tiefer in den Bereich Informationssicherheit oder konkreter Netzwerksicherheit einsteigen. Bis dahin habe ich aber ein paar wichtige Bitten an euch. Wenn ihr mit dem Hören dieser Episode fertig seid, geht doch bitte hin und macht endlich die Updates, die ihr schon die ganze Zeit vor euch hergeschoben habt. Am besten sorgt ihr auch dafür, dass sie künftig automatisch gemacht werden. Wir müssen auch über eure Passwörter sprechen. Ich hoffe, die Botschaft ist angekommen, dass es wirklich wichtig ist, dass ihr ein bisschen was für die Sicherheit eurer Daten tut. Schaut euch doch nochmal an, welche Passwörter ihr benutzt, welche ihr vielleicht mehrfach benutzt und ändert sie entsprechend. Sandra hat euch dazu im Interview ein paar Tipps gegeben. Außerdem, wie Sandra euch ebenfalls empfohlen hat, aktiviert doch bitte überall da, wo es möglich ist, die Mehrfaktor-Authentifizierung, sodass ihr zum Beispiel den Login nochmal mit einem Code bestätigen müsst, den ihr per SMS bekommen habt. Wenn ihr das gemacht habt, dann nehmt doch bitte auch alle Post-its mit Passwörtern von euren Bildschirmen und Laptops und zerstört sie, also die Post-its, und ändert bitte auch diese Passwörter. Für alle diejenigen, die regelmäßig Zugangsdaten an öffentlich zugänglichen bzw. nicht exklusiv von euch genutzten Rechnern eingeben, viele Grüße an dieser Stelle an einige Dozierende an Hochschulen, denn ja, auch die Rechner, die teilweise in Seminarräumen und Hörsälen rumstehen und an denen ihr euch regelmäßig in eure Clouds etc. einloggt, sind nicht exklusiv von euch genutzt und haben nicht notwendigerweise eine angemessene NutzerInnenverwaltung, immer abhängig davon, wer dafür zuständig ist. Also, kleiner Tipp, wenn ihr euch mit dem NutzerInnennamen Seminarraum X und dem Passwort 1234 einloggen könnt, ist das eher schlecht. Ich persönlich würde an so einem Rechner meine Daten nicht eingeben. Kurzfassung, bitte auch diese Passwörter ändern und nach Möglichkeit künftig eigene Laptops verwenden. Aufschluss darüber, ob eure Zugangsdaten zu einem Account gestohlen wurden, können spezielle Datenbanken geben, in denen man nach dem eigenen Accountnamen bzw. der E-Mail-Adresse suchen kann. Ich verlinke euch dazu was in den Shownotes, schaut doch da mal rein und überprüft das für eure eigenen Daten. Ganz wichtig, bitte macht Backups. Ich weiß, es ist lästig, aber es ist wahnsinnig wichtig. Mit regelmäßigen Backups habt ihr zum Beispiel trotz eines Ransomware-Angriffs, bei dem eure Daten verschlüsselt wurden, immer noch Zugriff auf die Daten und keinen Totalverlust. Ganz davon abgesehen kann es immer mal zu anderen, ich sag mal, Unfällen kommen. Was weiß ich, der Laptop fällt euch in die Badewanne, dann ist es auch nicht so schlecht, noch ein Backup zu haben. Bitte, bitte, verschickt keine Word- oder Excel-Dateien etc. per Mail und lasst euch idealerweise auch keine schicken. Es ist relativ einfach, darin schädlichen Code zu verstecken. Solche Dokumente sind tatsächlich eine Schwachstelle, die sehr häufig zur Verteilung von Ransomware genutzt wird, also von der Art Software, die eure Daten verschlüsselt und mit der euch HackerInnen erpressen wollen. Bitte nutzt lieber PDF-Dateien, das ist zwar auch nicht hundertprozentig sicher, aber trotzdem sicherer als Word, Excel etc. Passt auf bei E-Mails, die ihr bekommt und stellt euch regelmäßig die Frage, ergibt es Sinn, dass mir diese vermeintliche Person oder Behörde eine Nachricht per Mail an genau diese E-Mail-Adresse schickt? Würde man das vielleicht nicht eher per Post tun und nicht an, keine Ahnung, liebelebelache92@mail.com? Sorry, falls die Adresse vergeben ist. Und zuletzt, hatte ich eben schon kurz erklärt, bitte steckt keine unbekannten USB-Sticks, die ihr irgendwo gefunden habt, in eure Laptops. Auch nicht, um zu gucken, wem sie gehören und wem ihr die vielleicht zurückgeben könnt. Und überlegt euch auch, wenn ihr irgendwo einen USB-Anschluss seht, ob ihr da jetzt wirklich euer Smartphone dranhängen wollt. Das war die vierte Hintergrundfolge von Informatik für die moderne Hausfrau. Kompliziertes Thema, wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt mir gerne. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch bitte und hinterlasst eine positive Bewertung, um ihm damit zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen. Falls ihr das möchtet, habt ihr auch die Möglichkeit, die Produktion des Podcasts finanziell zu unterstützen, und zwar über die Plattform Steady. Alle Informationen dazu findet ihr auf informatik-hausfrau.de unter der Rubrik Unterstützen. Wenn ihr Kontakt zu mir aufnehmen wollt, könnt ihr das über Social Media tun. Auf Twitter, Blue Sky und Instagram findet ihr den Podcast unter dem Handle Informatikfrau. Alles zusammengeschrieben. Wenn ihr selbst Informatikerinnen seid und gern mit mir im Podcast über ein Thema sprechen würdet, das euch am Herzen liegt, dann schreibt mir doch eine Mail an mail@informatik-hausfrau.de. Auch allen anderen HörerInnen steht dieser Kommunikationskanal natürlich für Feedback und Themenvorschläge zur Verfügung. Danke fürs Reinhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.